Hallo und herzlich willkommen zum Gaming-Podcast von anihabara.de. Ich bin Phil, ihr kennt mich vielleicht noch aus der ersten Folge und habe diesmal nicht den Alex oder Kevin dabei, sondern zwei neue Gesichter, die sich jetzt so gerne vorstellen dürfen. Legt los!
Wer von uns soll loslegen? Willst du loslegen?
Ich kann gerne anfangen.
Fang du mal an.
Alles klar.
Sonst entscheide ich das wie in der Schule.
Sehr gut. Hi, ich bin Elvis. Vielleicht kennt mich der ein oder andere. Ich bin Team vom Anime Hodo Podcast, den ich zusammen mit Kevin mache. Und unter anderem, wir sind gerade in der Babypause. Kevin ist Papa geworden letztes Jahr, genau vor einem Jahr. Ja.
Herzlichen Glückwunsch an den Sohnemann.
Und ansonsten bin ich auch noch hier und da in so kleinen Projekten dabei. Zum Beispiel jetzt vor kurzem beim YouTube-Channel von Baka-Kritik, ein paar One-Piece-Reviews und sonst auf Twitter aktiv und im Anime-, Manga-, Gaming-Bereich Liebe. Ne? Schon immer.
Ich bin Johannes, hab hier auf Anihabara schon unter dem Synonym, ich schreibe da mit einer anderen Person ab und zu mal, aber habe zusammen mit einer anderen Person die ein oder andere Review geschrieben. So großartige andere Referenzen habe ich eigentlich gar nicht. Ich mag aber auch Spiele, Anime, Musik, alles Mögliche und deswegen bin ich hier und freue mich.
Ja, schön. Ich freue mich auch, dass ihr beide da seid, quasi zum eigentlich Endjahres-Podcast, der aber nicht mehr zum Ende des Jahres, sondern zum Anfang nächsten Jahres rauskommen wird. Genau, Johannes, wir haben ja ungefähr gleichzeitig angefangen.
Ich glaube ja.
Für Anihabara zu schreiben. Mhm. Also ich glaube, die ersten Reviews sind sehr nah beieinander zeitlich. Und Elvis, du bist ja ganz frisch dabei.
Genau.
Da bin ich schon gespannt drauf. Mhm. Wie geht's euch sonst? Was habt ihr so in letzter Zeit gespielt? Erzählt doch mal. Ein Schlag vielleicht. Okay. Ja, Johannes, du diesmal als erstes. Ja,
ich war jetzt einen Monat ungefähr in Japan und habe neben den Spielen, über die wir jetzt gleich reden werden, unter anderem noch The Finals gespielt, was jetzt rausgekommen ist. Dieses, wie soll man das sagen, Team-Shooter-Ding von ehemaligen Battlefield-EntwicklerInnen. Und ganz passend zu Anihabara bin ich ein bisschen süchtig geworden nach einem Arcade-Spiel, das heißt Gundam Arsenal Base. Das ist schwer zu erklären. Also es ist eine Mischung aus einem Arcade-Automaten und Trading-Card-Game. Also du gehst dahin an diesen Automaten, wirfst Geld rein und kriegst eine Karte erstmal schon ausgeworfen und nach hast du dann, du hast so fünf Felder für halt Max. Ne? Also Mobile Suits und Piloten. Und die sammelst du dir dann so nach und nach an. Und die kannst du auch leveln, weil da sind so Chips drin, die legst du dann da so hin. Und hast natürlich so eine Arcade-Karte. Und dann kannst du sowohl Story-Missionen als auch gegen andere Leute in so Rank-Battles antreten und levelst dabei deine Mechs und deine Pilotinnen und so. Das ist schon ganz geil. Macht unheimlich süchtig. Vor allem für Leute, die wahrscheinlich so sowohl Gundam mögen, als auch eine Affinität für Kartenspieler, also Trading Card Games haben, sollten sich davon echt fernhalten, weil es macht unheimlich Sinn.
Sehr gut. Das klingt abgefahren.
Es ist sehr, sehr geil. Es ist so eine Art Strategiespiel. Also du legst die Karte dann dahin und dann taucht der Mech dann in diesem Spiel auf und dann kannst du die halt mehr oder minder, du hast so ein, das ist ein bisschen Strategiespiel, du kannst die halt dann jeweils platzieren und das ist so ein bisschen Schere, Stein, Papier-Prinzip. Ja, dann gibt es verschiedene Typen von Suits und dann musst du halt dich entscheiden, zu welchem Moment spielst du sie und was spielt der Gegner für einen Suit und hast du dagegen irgendwas. Ist ganz geil. Guckt euch mal an. Gundam Arsenal Base heißt das. Und es gibt sehr, sehr, sehr geile Mobile Suits. Ich habe den Death Side gezogen und bin da sehr, sehr froh drüber, falls das irgendjemand sagt.
Cool. Also, das kannst du quasi dann nur in Japan spielen und bist jetzt auf Entzug, wenn genau. du zurück bist.
Ja. Genau. Ich habe auch die Karten und alles da gelassen. Freue mich aber jetzt schon auf das nächste Mal, wenn ich zurückkomme. Weil die haben auch Seasons dann natürlich. Und dementsprechend wechseln dann nochmal die Mobile Suits. Und jetzt gerade war halt ganz hot natürlich diese ganze Witch of Mercury-Kram. Ne?
Also, ja.
War sehr, sehr nice.
Da gibt es einen schön. Schön.
Ja, ich bin, also ich spiele momentan so irgendwie alles und nichts. Ich habe viel Cities Skylines 2 gespielt. Das kam jetzt vor gut zwei Monaten raus. Aufbauspiel, du musst Städte bauen, so wie man es von früher kennt von SimCity. Da bin ich totaler Fan von, weil ich so Infrastruktur, so ein bisschen so wie der Anno mit seinem Evangelion-Film-Franchise, bin ich da auch drin und mag so gern so Hochhäuser bauen und U-Bahn und Straßenbahn und hast du nicht gesehen. deswegen war ich da sehr viel vertieft drin. Ja, Spiel hatte zwar oder hat noch Performance-Probleme, dadurch, dass das ein bisschen unfertig noch vom Markt kam. Also beziehungsweise du brauchst halt eine sehr gute Grafikkarte, um das irgendwie, also Grafikkarte und Prozessor, um das vernünftig laufen lassen zu können. Sonst musst du alles ziemlich hart runterschrauben. Und es ist dann bei so einem Städteaufbauspiel, wo es ja tatsächlich ja auch um Schönheit geht, ne? So ein bisschen. Ist dann schade. Also bei mir geht's. Ich habe Gott sei Dank einen sehr leistungsstarken PC. Aber so, wenn ich mich mit Freunden unterhalte, die das Spiel dann auch spielen, die sagen so, yo, der Spielspaß vergeht halt so ein bisschen, wenn du halt einfach nicht vernünftig, flüssig und aber auch mit einer schönen Grafik spielen kannst.
Ja. Das wäre jetzt nämlich genau meine Frage gewesen, ne? Worauf spielst du es und läuft das? Weil ich habe auch nur gehört, dass es am Anfang echt horrend, also selbst auf guten Rechnern so mit 2 Frames pro Sekunde lief.
Ja.
Aber
Ich habe Glück, also ich habe es von der Arbeit, den habe ich hier einen PC stehen mit einer 4090 drin und mit einem i9-Prozessor. ja.
Geile Arbeit.
Wo kann man sich bewerben?
ja.
Nicht schlecht.
Das ist natürlich geil.
Ja, deswegen ist das für mich kein Problem. Ich kriege die 60 Frames hin, aber ich habe von keinem anderen bisher gehört, also im Freundeskreis, der das auch hingekriegt hat.
Und wahrscheinlich kannst du dir Heizkosten sparen, weil dein Rechner einfach so warm ist.
Richtig, richtig. Alle Heizungen sind aus. Wenn ich mal kalt habe, dann spiele ich einfach eine Runde City Skylines.
So muss es.
Super.
Ja. Und Phil, was hast du gespielt?
Ich habe tatsächlich auch The Finals gespielt. Witzigerweise, dass du es gesagt hast, weil ich war letztes Wochenende war ich auf einer LAN-Party und da kam das ja gerade raus, so nach dem Video Game Awards. Und wir waren 6 Leute und sind immer gleichzeitig in die Spielreihen gestartet, damit wir im selben Game landen. Und es hat tatsächlich sehr oft funktioniert.
Echt krass.
Witzigerweise, ja. Also man hat dann immer gleich gesehen, wenn alle gleichzeitig in den Ladescreen gegangen sind und es dieselbe Map waren, waren wir schon hyped und waren so, ach geil.
Super.
Es hat wieder geklappt.
Sehr nice.
Das war schon ganz witzig und ansonsten arbeite ich mich gerade an Spider-Man 2 ab.
Oh.
Was mir ja vor ein paar Wochen mal mitgegeben wurde. Und ja, da spiele ich viel und will das irgendwie auf jeden Fall noch durchbekommen dieses Jahr.
Cool, da habe ich.
Und ich denke, ich bin ganz gut dabei.
Ich habe einen neuen Fernseher seit einer Woche. Einen schönen 65 Zoll OLED-Fernseher.
Von Arbeit bekommen?
Ja, das wollte ich auch gerade fragen.
Nein, tatsächlich nicht, aber ich habe den, ich arbeite in der Radiologie in Basel in der Schweiz, wohne aber in Deutschland und oft sind halt einfach Elektrogeräte sind einfach drüben ein bisschen günstiger. Und also so das Einzige, was dann da günstiger ist. Der Rest ist, reden wir nicht drüber.
Ja. ich bin auch überrascht tatsächlich. Ich dachte, alles ist da teurer. Wahrscheinlich Elektrogeräte nicht.
Es ist sonst alles wirklich teurer. Aber Elektrogeräte, also wenn man da mal ein bisschen was braucht, dann ist das schon cool. Nee, und
4090er Schweiz.
4090 ist in Schweiz einfach Grundrecht.
So. Ja, genau. Kriegst du einfach, du wirst geboren, du kriegst ein Stück Käse und du kriegst die 4090.
So wie es gehört.
Ja. Nee, aber eben, und dann habe ich meine PS5 habe ich dann halt angeschlossen an den neuen Fernseher und habe gedacht, oh, ich muss jetzt die Spider-Man mal, weil ich hatte es noch nicht angerührt gehabt, aber ich habe es hier liegen. Muss mal kurz mal reingucken, wie es mit 120 Hertz und in 4K, wie sich das spielt und schon geil.
Ich brauche einen neuen Fernseher.
Der ist auch sehr, sehr schön.
Ich hatte ja die Hoffnung, dass das ein guter Freund hat ja auf die Katzen hier aufgepasst und ich hatte eigentlich mit ihm den Deal gemacht, so zwinker, zwinker, eine der Katzen schmeißt unseren Fernseher um. ist aber nicht passiert. Deswegen muss ich weiterhin.
Deswegen darfst du keinen neuen kaufen.
So ist es. Genau so ist es.
Schön. Ja, aber wir haben ja nicht nur Privatsachen gespielt, sondern es wurden ja Dinge getestet.
So ist es.
Richtig.
Videospiele, um genau zu sein.
Ja.
Und das erste Spiel werdet ihr mir beide vorstellen, weil ich hab's nicht gespielt. Mhm. Und ja.
Okay, ich muss auf meine Notizen schauen. Es ist Naruto. Ist es Naruto X Boruto oder ist es Naruto Shuriken Boruto? Ich sage jetzt einfach Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections.
Ist es nicht so, die Japaner, die machen doch immer, das X ist doch bei denen irgendwie stumm, ich weiß nicht.
Ich weiß es auch nicht. Keine Ich sage aber auch immer noch Spy X Family, weil ich doof bin. Also von daher nenne ich es jetzt auch einfach Naruto X Boruto.
Ich sage auch immer Hunter X
Hunter. Hunter.
Ja, richtig.
Aber wir sind ja hier auch der Gaming-Podcast und nicht der Anime-Manga.
Stimmt auch wieder.
Wir kennen uns ja da gar nicht aus.
Nee, Manga, was ist das? Der neueste Output in einer langen Reihe von Naruto Games. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal einen von diesen Teilen auf der PS3 gespielt, wenn es nicht sogar der erste davon war. Elvis, du hast aber viele davon gezockt.
Ja, richtig. Ich habe alle Main-Teile gespielt, also 1, 2, 3 und 4. Und ich mag die Reihe eigentlich ziemlich gerne. Ich weiß noch, als ich den ersten Teil gespielt habe, war ich total geflasht, weil ey, du konntest da mit Naruto, konntest halt überall rumlaufen, also durch Konoha halt, und hattest dann die immer die Cuts, also du hast die Story halt nachgespielt und hattest dann über die Cutscenes und dann großen Bossfights mit den Quicktime-Events und für mich auch tatsächlich, glaube ich, das erste Mal, dass ich in die japanische Synchro damals reingehört hatte, sonst kannte ich das nur, kannte ich nur die deutsche, und war dann so ziemlich impressed, so, oh, okay, das klingt ja doch ein bisschen anders als im Deutschen. Also, nicht, dass das Deutsche, sagen wir mal, schlecht klingt, aber es ist halt doch anders. Und ich war ziemlich impressed davon und der zweite war damals schon draußen, hab den zweiten auch gespielt und fand den dann genauso geil, weil du dann halt nicht nur in Konoha rumlaufen konntest, sondern dann auch noch außerhalb von Konoha und die vielen Charaktere, die dann vom ersten zum zweiten Teil noch dazugekommen sind, weil ist ja ein Battle Arena und man kennt es noch von den alten Dragon Ball Spielen, wer sie gespielt hat, oder also bis heute die Dragon Ball Spiele, da war es ja auch so, dass du halt verschiedene Charaktere hattest, Verwandlungen, Pipapo und ja, 3 und 4 halt dann ebenso, wobei dann bei 3 und 4 das freie Rumlaufen massiv eingeschränkt, beziehungsweise dann im vierten Teil dann gar nicht mehr vorhanden war. Was ein bisschen schade war. Nein, eigentlich ziemlich schade sogar.
Nur hat die, du hast es erwähnt ja, eigentlich hat dich die Spielereihe dann zur japanischen Synchro gebracht. Mhm. Jetzt aber beim neuesten Teil ist ja wirklich lohnend, was man lohnend erwähnen muss, ist ja tatsächlich die deutsche Synchro das erste Mal drin mit den Synchronsprecher, es wurde deutsch synchronisiert mit den Synchronsprechern vom Anime, also der deutschen Synchronfassung, was ja echt wirklich, wirklich, wirklich cool ist und auch sehr viele Leute, glaube ich, bei der Ankündigung gefreut hat. Also, so habe ich es wahrgenommen. Das finde ich auch sehr, sehr cool.
Das ist auch tatsächlich für mich da, also wo habe ich das gesehen? Auf der Animagic. Da hing ein riesen Banner von wegen Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections und zum ersten Mal mit den deutschen Sprechern. Und wow, okay. Es gibt, also mir ist da kein weiterer Anime-Titel eingefallen, der jemals eine deutsche Synchro in einem Game gekriegt hat. Mittlerweile.
Ich müsste auch gerade sehr hart nachdenken. Aber nochmal kurz zurückrudern. Mhm. Für die es jetzt nicht, wenn du hast es schon gesagt, das ist so ein. Es ist ein Fighting-Game.
Ja, genau.
Es ist ein Arena-Fighting-Game. Es ist jetzt erschienen am 16.11. Für PlayStation 4 und 5, Xbox, die letzte, jetzt die aktuelle Generation, Switch und auch auf Steam. Mhm. Und es wurde entwickelt, wie alle anderen Spiele, auch von CyberConnect 2 und gepublished von Bandai Namco. Eine der herausragenden Sachen dabei ist, und das fanden wir auch sehr cool, weil das jetzt deutsche Voice-Over hat und tatsächlich, dass es über 130 Charaktere hat.
Genau.
Und neben, was man einfach aus Fighting Games kennt, dass man so ein, wie nennt man das, Versus-Mode hat, sowohl offline als auch online, gibt es zwei verschiedene Story-Modi, also Singleplayer-Modi. Das eine ist, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig nenne, das ist so eine Art History-Modus, wo man nochmal die Geschichte vorgekaut kriegt, im Endeffekt von Naruto, ich weiß gar nicht, wie viel von Boruto drin ist.
Nee, gar nichts.
Also es ist nur die Naruto-Geschichte. Ja. Und dann einen anderen Modus, wo tatsächlich eine komplett neue Geschichte, die auch geschrieben wurde von Kishimoto, mit drin ist. Und bevor wir uns jetzt über die Spielmechanik an sich unterhalten, würde ich kurz über diese zwei Singleplayer-Modi reden wollen. Den einen ist ja dieser History-Modus. Wir nennen ihn jetzt einfach mal so.
Ja, das heißt so.
Und wir haben uns kurz schon, Elvis und ich, wir haben uns beide schon kurz vorher ein bisschen drüber unterhalten. Und, während er vielleicht ganz gut als, wie soll man das sagen, Auffrischer für Leute ist, die jetzt Naruto irgendwann mal geguckt haben und nochmal, ne, dann lange sich nie mehr damit beschäftigt haben, so wie zum Beispiel ich, dann wieder ein Aufwärmen, um zu wissen, ah, genau, so war das, ist es ganz nett, aber eigentlich muss ich tatsächlich sagen, war der für mich sehr, sehr enttäuschend, weil er die sehr, sehr komplexe Geschichte von Naruto halt krass runtergebrochen hat. Es ist ein bisschen wie so ein YouTuber-Lord-Story-Zusammenfassungsvideo. Mhm. So fühlt sich das ein bisschen an. Mhm. Also, dass es so ein Fan gemacht hat. Mit ab und zu mal einem Kampf zwischendurch. Die Story wird mit Animationsstills erzählt, mehr oder minder, über die dann ein Erzähler redet und ab und zu mal Soundeffekte und ab und zu wackelt das Bild. Aber ja, ich war tatsächlich echt ein bisschen enttäuscht davon,
ja, muss ich sagen. Also ich kann Johannes mich nur anschließen. Also wenn man den ersten, vor allem die ersten zwei Teile kennt und dann das jetzt spielt, es ist echt enttäuschend sogar. Es ist so, dass sie die Fights, also vor allem die Bossfights aus den jeweiligen Spielen einfach nur rauskopiert haben. Mhm. Du merkst einfach auch, dass halt die, vor allem noch von Naruto, die Kämpfe, also vor Shippuden im Anime, also vom ersten Teil einfach, dass es halt noch von der Grafik her noch anders ist, vom Aufbau der zum Beispiel Cutscenes, die von den Bossfights, die Cutscenes, dass das einfach noch die Anfänge waren, die CyberConnect 2 da implementiert hatte. Und dann später siehst du dann halt vom vierten Teil, wo sie halt irgendwie, da waren sie viel dynamischer und viel, viel bombastischer aufgebaut. Haben sie einfach das einfach auch einfach rauskopiert. Und das ist, ich finde, das ist ein bisschen schade, weil das wirkt so, als hätten sie sich keine Mühe gegeben. So einfach irgendwie einem Praktikanten gesagt, ey, yo, schneid mal, keine Ahnung, von der ganzen Serie ein paar Screenshots raus. Wir schneiden die Bossfights aus den vorherigen Teilen raus, schmeißen das einfach alles zusammen, lassen jemanden da ein bisschen drüber reden, also den Hagoromo, der Vater des Jutsus-Gedöns. Und dann ist dieser Story-Modus auch schon ist fertig. Ich fand das eigentlich ziemlich schade. Ich hätte mir eher gewünscht, also es ist okay, wenn du so eine Wiedererzählung machst. Mag ich gern. Aber dann hätten sie sich irgendwie mehr Mühe geben sollen, indem sie halt vielleicht die Fights so angepasst hätten wie beim vierten Teil, beziehungsweise dann nochmal ein Stück weiter gegangen sind und gegangen wären im was Neues zu bieten, weil so kann ich auch einfach den vierten Teil einlegen und müsste das Spiel gar nicht spielen oder den dritten oder den zweiten. Ne? Habe ich alle da noch liegen. Deswegen.
Ich glaube, was vor allem enttäuschend, glaube ich, da ist, weil, also für mich auf jeden Fall, in der Erzählung gilt es so mit, ich glaube auch, das kommt jetzt zum, das Spiel ist ungefähr zum 20. oder 25. Jubiläum, ich weiß gar nicht, der Start von der Anime-Serie irgendwie kommen und soll ja eigentlich so eine Feier. Also es soll die Geschichte von Naruto und den Multimedia-Umsetzungen von Naruto ja irgendwie feiern. Und es fühlte sich auch so an. Und wenn man sich das Pressematerial und so anguckt und dass dann die Geschichte so verarbeitet wird, das war dann ein bisschen enttäuschend für mich. Mhm. Von daher habe ich natürlich umso mehr Hoffnung in den anderen Singleplayer-Modus gesetzt, der eine neue Geschichte erzählt. Ich versuche das mal zusammenzufassen, so ungefähr die Story. Darin geht es um einen Ninja, der heißt Merz, der zusammen mit seiner Organisation Zero versucht, diese Welt der Ninjas in einen fünften großen Krieg zu stürzen. Er selbst versteht sich so ein bisschen als der Nachfolger von Pain, für die, die ihn noch kennen, von den Akatsuki. Und er versucht es halt anzuzetteln und die Dörfer auszulöschen, die Hokage zu töten und so weiter und so fort. Und Boruto, also der Sohn von Naruto, mit seinen Freunden findet dann diesen Komplott heraus und stellt sich dem dann gegenüber. Und da spielt ein VR-Spiel eine ganz, ganz große Rolle. Und du hast schon etwas erwähnt, nämlich, dass man früher in diesem Story-Modus ja eigentlich die Welt so ein bisschen Open-World-mäßig erkunden kann. Das kann man in diesem Teil auch nicht. Mhm. Und während ich die anderen Spiele nicht gespielt habe, fand ich es auch, während die Geschichte an sich schon interessant ist und Spaß macht stellenweise, ist sie auch auf der anderen Seite sehr, sehr langatmig. Mhm. Man wird dazu gezwungen, obwohl es ein Spiel ist, eigentlich so elendig lange Cut-Sequences zu gucken, in denen man überhaupt nichts machen kann. Man kann nichts erkunden, man kann nicht sonderlich großartig mit anderen Leuten interagieren oder sonst irgendwas, sondern wird dann halt gezwungen zuzuschauen und das teilweise sogar das komplette Abschnitte eigentlich ohne einen Kampf stattfinden in einem Kampfspiel, was ich dann auch irgendwie ein wenig enttäuschend fand. Mhm. Also es sieht schon, die Anfangssequenz zum Beispiel, die man da hat und so, sieht schon alles echt nett aus und macht auch Spaß, ne? Aber kommend von diesem History-Modus habe ich da dann sehr große Erwartungen gehabt, die leider auch nicht erfüllt wurden. Für mich.
Ja. Nee, ich kann mich da 1:1 dir anschließen. Ich hatte auch Hoffnung gesetzt, gedacht, hoffentlich ist der Story-Modus ein bisschen besser, dass man da vielleicht ein bisschen rumlaufen kann und so ein bisschen einfach ein bisschen mehr Freude entwickelt.
Ich glaube tatsächlich, das Ding ist, ich erwähne das jetzt wieder, ne, dieses Feiern der Geschichte und es ist, ich glaube ja nicht, dass du das Spiel kaufen würdest, wenn du nicht. Also, ich versuche mir das gerade vorzustellen, warum sich das jemand das Spiel kaufen sollte, der nichts mit Naruto zu tun hat.
Ja, also so.
Da würde ich tatsächlich sogar reingrätschen bei der Frage. Ja. Weil es mich interessieren würde, als jemand, der nichts mit Naruto zu tun hat, wenn ich das Spiel jetzt kaufen würde und dann den ersten Story-Modus, der quasi das Revue passieren lässt, spielen würde, würde ich verstehen, was denn in der neuen Story passiert. Mhm. Weil ich hatte jetzt bei Namen, die genannt wurden, einfach nur große Fragezeichen über dem Kopf.
Würdest du nicht.
Oder? Ja, ich glaube, du würdest es schon verstehen können, aber du würdest es nicht, wie nennt man das? Du würdest es nicht fühlen, appreciaten können. Ne? Also du würdest, warum Pain ein besonderer und cooler Charakter ist und so, das kommt halt einfach in dieser Zusammenfassung. Das ist das, was ich meine, ne? mit diesem History-Modus. Das ist so ein bisschen, als würde dir jemand sagen, okay, ich habe Bock auf französische Cuisine und dann gehst du in ein Restaurant, ein französisches, und anstatt, dass die dir irgendwie einen mehreren Gängekurs geben und dich gut einführen und was weiß ich nicht, wird halt alles in den Mixer geworfen und dir in einem Cocktailglas serviert. So. Mhm. Und das wird dem einfach nicht gerecht.
Ja, also ich finde auch, so. Also ich glaube, du hättest auch das Problem, der History-Mode, der endet praktisch nicht komplett mit dem Ende des Mangas oder des Animes. Es wird nämlich gar nicht erwähnt, also der letzte Fight ist einfach Naruto gegen Sasuke und dann ist einfach Schluss, wie sie halt das Mugen Tsukuyomi auflösen. Es wird aber gar nicht erzählt, okay, die haben dann Familien gegründet, die haben dann Kinder in die Welt gesetzt und die erzählen jetzt dann die neue Story von dem zweiten Teil. Das heißt, du steppst dann in den zweiten Teil rein, also in dieses Ninja Heroes und fragst dich erstmal, okay, und dieser Blondschopf, gut, könnte vielleicht Narutos Sohn sein, aber genau wissen tust du es nicht und wer sind jetzt die anderen da und und wie ist da jetzt die Zusammenstellung? Also ich finde, das ist für so jemand, der da nicht drin ist, ich glaube, das ist schon hart schwierig.
Ja, und dann auf der anderen Seite, da hätte man fast sagen können, dann nimmt doch die Energie, die ihr euch da gespart habt und steckt sie in den anderen Story-Modus.
Ja.
Und da gibt es dann aber auch wieder so Sachen, Elvis und ich uns noch schon kurz mal drüber ausgetauscht, bevor wir mit der Aufnahme begonnen haben, dass so gewisse Dinge passieren, also in diesem VR-Spiel, dass dann Leute oder Freunde von Boruto halt sich als Avatar Leute nehmen und sagen, ey, guck mal, wie cool ich aussehe, die eigentlich im Lore von Naruto mehr oder minder Massenmörder sind. So, und da fängt es an, richtig weird zu werden, finde ich, in Story-Kongruenz. So. Und aber wenn wir das jetzt mal so durchziehen, ja, also ich habe das Spiel eingelegt, wie gesagt, ja. Ich habe ewig kein Spiel mehr gespielt. Mhm. Was ich damit aber verbinde mit diesem alten Spiel, nicht mit der ganzen Reihe, ich habe ja nicht so viel gespielt wie du, Elvis, ist, mit meinem Bruder auf dem Sofa zu sitzen und knackige Kämpfe zu haben mit Charakteren, die wir mögen. Mhm. Ne? Und deswegen habe ich mir tatsächlich notiert, ich empfinde es weniger als ein Fighting-Game, sondern mehr als ein Party-Fighting-Game. Mhm. Weil das, es ist halt einfach für mich, du kommst mit Freunden zusammen, mit Leuten, muss ich zugeben, ich bin von vielen Leuten umgeben, die halt irgendwie was mit Manga und Anime und sonst was zu tun haben. Und jeder kann sich da einen Controller greifen und dieses Spiel spielen. Mhm. Ohne groß nachzudenken, weil es ist kein, und da kommen wir jetzt zu den eigentlichen Kämpfen an sich, es ist unheimlich einfach, das Spiel zu lernen und da einfach loszulegen und jetzt zum Beispiel auch meine Partnerin, die kennt auch Naruto und was weiß ich nicht, die kann sich einen Controller schnappen und sagen, ey geil, ich hab Bock mit Sasuke ein paar Leute zu vermöbeln. Da kommst du schon relativ weit, wenn du einfach nur, wenn jemand sagt, hey, guck mal, das ist Angriff, so kannst du schnell an jemanden rankommen und was weiß ich nicht. Viel wichtiger als, dass man Kombos, weil Kombos sind mehr oder minder mit drei Tasten drücken zu lernen. Ja. So. Das ist eigentlich mehr ein Spiel, in dem es wichtig ist, Ressourcen zu managen. Mhm. Also ich finde, das ist ein extrem krasses Ressourcenmanagement. Und das hat sofort wieder bei mir funktioniert. Mhm. Also das, und ich habe es auch mit Karlens kleinem Bruder gespielt, also Karlens meine Partnerin, und in Japan. Und wir hatten einen Heidenspaß. Mhm. So zu zweit, ein bisschen foppen und was weiß ich nicht. Wer jetzt aber dann nach einem tieferen Sinn bei sowas wie, weiß ich nicht, Street Fighter oder anderen Fighting Games oder Tekken oder sonst irgendwas sucht, der ist hier nämlich definitiv falsch. Ja. Also man erreicht die Decke relativ schnell, was die Techniken in diesem Game angeht. Ja. Und da hatte ich das Gefühl, während es auf der einen Seite natürlich cool ist und mit Nostalgie und ein bisschen Naruto-Fandom echt Spaß macht für ein Abend, zwei Abende, ist die Luft da auch relativ schnell raus. Mhm.
Absolut. Also ich sehe das auch wie du. Ich habe zum Beispiel mit Alex vom letzten Podcast, mit ihm spiele ich ab und zu. Also wenn wir uns mal treffen, dann ist auch so, ey, lass mal eine Runde Naruto spielen. Dann legen wir es mal kurz ein und dann klopfen wir uns gegenseitig die Köpfe mal kurz ein. Dafür ist es super. Das ist einfach dann ähnlich wie jetzt zum Beispiel einen Smash oder die alten Dragon Ball Spiele. Dafür macht das mega Spaß. Aber sonst, also.
Es ist ein gutes Game, wenn du dich mit einem Kumpel triffst und sagst, lass heute Abend mal einen Film gucken.
Genau.
Dann muss man aber noch warten, bis die Pizza fertig im Ofen ist.
Richtig.
Und diese 20 Minuten überbrücken. Und dafür macht es echt Spaß.
Richtig.
Aber alles darüber hinaus, und das ist ja auch das Traurige auf der anderen Seite, da wollte ich auch drauf hin zurück, ist, dass ich seit, ich weiß nicht, wann das andere Spiel rauskam, vor 15 Jahren oder so, oder 10 Jahren. 15 ist wahrscheinlich zu viel, sagen wir 10.
Ich glaube, der vierte Teil kam wann? 2017, 16? Irgendwie so, ja.
Ja. Ne? Dass sich einfach nichts getan hat, gefühlt. Mhm. Und deswegen, wir reden jetzt auch schon eine Zeit lang darüber und Phil langweilt sich wahrscheinlich.
Nee, ich finde es ganz interessant, weil ich, wie gesagt, die Reihe gar nicht kenne. Und ich frage mich jetzt zum Beispiel, wenn es so Smash-Party-mäßig ist, könnte man es auch zu viert spielen an einer Konsole?
Nee, nur zu zweit.
Okay. Was, ich habe es nicht viel gemacht, aber ich habe auch mal den Online-Multiplayer ausprobiert. Was da schade ist, dass die anscheinend keinen Rollback-Netcode verwenden, wie ja mittlerweile eigentlich fast Standard ist in allen Fighting-Games, sondern auf so Peer-to-Peer-Connections basiert, was tatsächlich manchmal echt für Frustration sorgen kann. Mhm. Sie aber auf der anderen Seite tatsächlich schlechtes Verhalten bei Leuten ein bisschen punishen. Also dass zum Beispiel Disconnects bestraft werden und all so einen ganzen Kram. Das finde ich ganz nett. Mhm. Und machen es dadurch sehr, sehr zugänglich. Und was vielleicht noch erwähnt werden sollte, ist, dass auch wenn es 130 Charaktere gibt, sich eigentlich fast alle gleich spielen. Ja. Also im Kern gibt es ein paar Kampfmuster, ich weiß jetzt nicht wie viele, die kannst du aber wahrscheinlich an zwei Händen abzählen Und darauf basieren dann all diese 130 Charaktere. So. Und während das alles sehr zugänglich ist, und deswegen wieder sind wir bei diesem Partygame, fühlt sich das Spiel für mich, um jetzt mal so eine Art Fazit zu setzen, so ein bisschen wie ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück an. Mhm. Das mit der Synchro ist echt cool zu erwähnen. Mhm. Und dass sie versucht haben, wieder eine Original-Story irgendwie reinzutun, ist auch nett. Aber ansonsten ist das irgendwie das Gleiche in Grün.
Ja.
Was es eigentlich immer war. Und viele, viele Leute, so wie du es auch gesagt hast, weinen auch einfach gewissen Teilen hinterher, dass sie gesagt haben, okay, da sind Sachen rausgenommen worden, die eigentlich schon drinne waren. Mhm. So, und deswegen diese zwei Schritte zurück. Also ich, wenn man ein großer Naruto-Fan ist, und ab und zu mal was braucht, wo man wirklich einfach sagt, okay, ich habe jetzt Bock, irgendwie mal mit Freunden ein Spiel. Und es gibt aber eigentlich so viele tolle andere Partyspiele, die ich mehr empfehlen würde als dieses hier. Mhm. Aber wer sagt, okay, ich stehe auf Naruto, ich habe da unheimlich Bock drauf und brauche ein einfaches Fighting-Game, was man, wie gesagt, Zeit, bis der Pizzabote kommt oder bis der dritte Bekannte mit einem Sixpack-Bier zurückkommt oder so ein bisschen Zeit überbrücken will, da ist es richtig gut. Aber ich würde keine 60 Euro dafür ausgeben. Mhm. Das fühlt sich einfach nicht richtig an. Leider. Also ich hoffe so ein bisschen, ich habe jedes Mal, wenn ich das Spiel sehe, dass irgendwann mal für Naruto das Äquivalent von Dragon Ball FighterZ rauskommt, um ehrlich zu sein. und vielleicht passiert das beim nächsten Mal. Aber dieses Mal tatsächlich war es leider irgendwie ein bisschen für mich persönlich eine Enttäuschung.
Ja, ich kann mich dem Gesagten eigentlich komplett anschließen. Ich finde, was für mich so ein bisschen noch ein Kaufgrund sein könnte, ist halt tatsächlich das mit der so deutschen Synchro. Eben, man kennt, bei Bandai Namco kommen ja extrem viele Anime-Games kommen ja raus im Jahr und die sind halt alle nur japanisch oder englisch. Und dass man jetzt aber zum ersten Mal wirklich so richtig es auf Deutsch spielen kann, ist für mich tatsächlich ein Kaufgrund so ein bisschen, um einfach so, also das hat für mich den Story-Modus ein klein bisschen aufgewertet, dass du das halt auch wirklich auf Deutsch dann wieder erleben kannst und tatsächlich auch fast alle alten Sprecher wieder besetzt worden sind, macht das Ganze dann, also hat dann doch etwas Spaß dann
ja
wieder gemacht, dass du dann zum Beispiel einen Henning Nöhrin als Naruto hören kannst oder eben den Yannick Endermann als Sasuke. Es ist dann schon cool und dafür lohnt sich das, um auch das zu unterstützen, dass dann halt eventuell mal ein One-Piece-Spiel oder ein Dragon Ball-Spiel mit einer deutschen Synchro kommen könnte, weil das würde ich dann tatsächlich noch mehr feiern. Jetzt beispielsweise das neue angekündigte Dragon Ball Sparking Zero, wenn das mit einer deutschen Synchro erscheinen würde, puh.
Ja, das auf jeden Fall.
Das
möchte ich auch unterstreichen. Und das habe ich extra noch vorhin geprüft. Ist tatsächlich, man hat sowohl die englische, ich glaube auch die französische, die französische, genau, die englische und die japanische drin, zwischen denen man wechseln kann. Also von daher sollte da, egal in welchem Dub ihr euch das während eurer Kindheit reingepfiffen habt, wird da für jeden was dabei sein, wenn ihr Naruto-Fans seid.
Genau.
Deswegen meine ich auch, ein Schritt vorwärts, das war für mich der Schritt vorwärts.
Genau.
Und zwei Schritte zurück waren leider der Rest.
Ja, genau. Nee, eben. Und deswegen. Also, falls ihr Bock habt auf deutsche Synchro, okay, überlegt es euch. Vielleicht könnt ihr es ja gebraucht kaufen. Falls ihr Bock auf ein kleines Partygame habt, es gibt bessere. Aber wenn ihr Bock irgendwie auf einen Arena-Fight habt, okay. Ansonsten, ja, nee.
Ja.
Sehr schön. Ja, schade ums Spiel, dass es so geworden ist, aber es kann ja nicht immer alles super sein. Hatten wir ja auch schon in der ersten Folge, wo es eben auch Lowlights gibt. Aber vielleicht war ja der zweite Titel, der gespielt wurde, ein Highlight. Und da würde ich auch als erstes wieder an Johannes geben, denn der hat Star Ocean The Second Story R, das Remake, gespielt für uns.
Oh, es tut mir leid an alle Zuhörer, dass ich diesmal so viel rede. aber das zweite Spiel, was ich gespielt habe, war Star Ocean The Second Story R. Diesmal hat Phil das tatsächlich gespielt und wird da so ein bisschen der Sparring-Partner sein. Aber Elvis, natürlich, wenn du Fragen hast, hau immer dazwischen.
Ja, mach ich.
Gerne, weil tatsächlich ich sag nicht mal das Fazit voraus, ein großartiges Spiel. Ich hatte wirklich sehr, sehr viel Spaß. Wer vielleicht schon mal die ein oder andere Review von mir auf Anihabara gelesen hat, der weiß, dass ich eigentlich eher ein JRPG-Muffel bin. Ich habe mit wachsendem Alter meine Zeit auf diesen erdlichen Gefilden ist ja leider begrenzt. Natürlich, je mehr man arbeitet, desto weniger Freizeit hat man. Deswegen, ich würde immer gerne viel, viel mehr JRPGs spielen, finde aber selten die Zeit dazu, irgendwie mich darauf so einzulassen, auf die Story irgendwie, weil sie dann immer so langatmig sind und das hat so lange Anlaufzeit und was weiß ich nicht. Und tatsächlich hat Star Ocean, The Second Story R, mich von der ersten Sekunde abgeholt. Ich habe es auf dem Steam Deck gespielt. Es gibt das Spiel tatsächlich auf PC, PlayStation und Switch, richtig? Auf der Xbox gab es, glaube ich, nicht. Phil kann
tatsächlich ist das nicht in meinen Notizen, aber ich überprüfe ja das schnell.
Ich hab auf jeden Fall keine Xbox hier stehen. Ich glaube, ich habe es noch nachgeschaut, aber es läuft ja nicht. Und es ist ein, jetzt kann man sich streiten, ich glaube, es wird offiziell als Remake bezeichnet, als 2,5 HD-Remake. Das Originalspiel, also vielleicht kennt jemand ja schon die Star Ocean-Reihe, das ist das zweite Spiel der Star Ocean-Reihe. Das Originalspiel ist in Japan in 1998 erschienen, in den USA 1999 und in Europa 2000 auf der PlayStation. Ein paar Jahre später gab es ein PSP-Remaster des Spiels mit ein paar neuen Story-Elementen und Anime-Szenen, die von Production IG gemacht wurden.
Oh, cool.
Die sind aber in der neuesten Version nicht drin.
Oh.
Es wurde aber komplett überarbeitet und es sieht wirklich fantastisch aus. Also ich konnte mich nicht daran satt sehen. Also diese Mischung, ich bin eh ein Fan von diesen 2,5 HD-Remastern und ich war das ganze Jahr über eigentlich mehr begeistert bei Square Enix von den Sachen, die sie so eher leise gedroppt haben. Da hatten sie ein paar Sachen.
Tactics Ogre wahrscheinlich
zum Beispiel. Tactics Ogre zum Beispiel. Also die hatten ja viele von diesen Strategiespielen rausgebracht. Ein paar davon auch mit diesen 2,5 HD-Stil. Und die haben mir alle super, super gut gefallen irgendwie. Und das hat ja auch nicht abgerissen. Ich mag diese Mischung von Fantasy und Sci-Fi, die da zusammenkommt. Und ja. Aber zurück zu den eigentlichen Fakten. Ich gehe schon mal auf einen Tangent. Es ist entwickelt worden von Tri-Ace und noch von Enix veröffentlicht worden, bevor es Square Enix war und von Enix. Und jetzt hat tatsächlich Gem Drops, heißt die Firma, dieses Remake gemacht. Die sind vor allem vielleicht schon bekannt bei euch durch I Am Setsuna. Mhm. Die FF15 Pocket Edition haben die auch gemacht, also den Mobile Port von Final Fantasy XV. Und ein Spiel zu Laidback Camp, zu dem Anime mit Camping.
Ja.
Das habe ich sogar auf der Switch.
Echt? Hast du schon gespielt?
Nur mal kurz angefangen, aber irgendwie kam ich nicht rein. Aber ich habe auch den Manga auf Englisch gelesen. Mhm. Und das war irgendwann mal im Sale. Aber ich glaube, das ist auch tatsächlich eher geil im VR, wenn ich das richtig nachträglich gesehen habe.
Okay, krass. Also vielleicht mal reinschauen. Aber gibt es auf jeden Fall auch. So, die Geschichte dreht sich. Also die Geschichte spielt 20 Jahre, glaube ich, nach dem ersten Teil von Star Ocean, in dem der Vater des Hauptcharakters sogar auftaucht. Das habe ich mir vorhin in den Recherchen angeguckt. Und es gibt eigentlich zwei Hauptcharaktere. Das eine ist Claude und die andere ist Rena. Claude ist ein junger Offizier in der Pangalaktischen Föderation und befindet sich zusammen mit seinem Vater, der so eine Art Legende, ein legendärer General oder so dieser Pangalaktischen Föderation ist, auf einer Erkundungsmission. Und die beiden da taucht dann auf den Scannern so ein komisches Signal auf, sie ziehen zusammen los und finden so einen mysteriösen Apparat. Der Vater sagt natürlich, fass es nicht an, das ist gefährlich. Der junge Mann sagt natürlich, ich muss mich beweisen, mein Daddy darf mir gar nichts sagen, fasst das Maschinchen dann an und pums, erscheint ein grelles Licht und Claude findet sich in einem wunderschönen Wald wieder. Und in diesem Wald trifft er auf diese Rena, die gerade von einem Monster attackiert wird. Er rettet sie mit seiner Laserpistole und weil das so ein bisschen aussieht wie ein Schwert aus Licht, hält sie ihn für einen legendären Helden und sie bittet ihn, den Planeten zu retten. Der tatsächlich von Monstern überrannt wird, weil ein Meteorit darauf abgestürzt ist. Claude sagt, nee, ich bin kein Held, aber lässt sich trotzdem irgendwie dazu überreden, zu helfen. Und nach finden sie dann raus, erstens findet Claude dann raus, wo er überhaupt ist, weil sein Funkgerät funktioniert dann natürlich nicht so, wie er denkt. Und dass das alles hinter dem Ganzen viel, viel mehr steckt, als einfach nur irgendwie eine Fantasy-Geschichte. Und zusammen erkunden die beiden dann nicht nur den Planeten, auf dem er dann gelandet ist, und so viel darf ich vielleicht schon spoilern, sondern auch ein paar mehr Regionen und Planeten. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte, die tatsächlich aus beiden Perspektiven gespielt werden kann. Und da wird es jetzt interessant. Phil hat tatsächlich die andere Story gespielt, die ich noch nicht gespielt, die ich nur angespielt habe. Du hast nämlich Rena gespielt, richtig, Phil?
Richtig.
Ja. Und ich habe die Geschichte aus Claudes Perspektive gespielt. Wie lange hast du für deinen Durchlauf gebraucht?
So circa 50 Stunden.
50 Stunden für die eine?
Genau, für die eine.
Wow. Okay. Phil, ich muss dich loben. Ich habe 25 gebraucht.
Ja, ich hab wirklich sehr, sehr viel gemacht. Also sehr viel. Bin immer so ein Completionist und gerade bei JRPGs und ich rede mit jedem NPC. Ich gucke, dass ich alles an Zeitsachen irgendwie mitnehme. Trotzdem habe ich Leute verpasst.
Oh, wow.
Aber ich habe mir wirklich sehr viel Zeit gelassen mit dem Spiel, weil ich aber auch sehr viel Spaß mit hatte. Und ich finde es sehr spannend, weil du jetzt, ich habe tatsächlich die Claude-Geschichte nicht denn angefangen, sondern habe mich den anderen Spielen gewidmet. Und bei der Rena-Geschichte ist es nämlich so, dieser ganze Claude-Teil, den du jetzt erzählt hast, der fällt halt weg. Zu denen erlebt man nicht, weil man erlebt wirklich alle wichtigen Sachen immer aus Renas Sicht. So, Claude ist auch manchmal nicht da, so wie in dem Claude-Part wahrscheinlich Rena manchmal nicht da ist. Und da beginnt es dann halt wirklich, dass Rena wacht auf, ist in der Stadt, sie wird so ein bisschen introduced und die Stadtbewohner, sie ist halt großer Fan, sie will Abenteuer erleben und glaubt ganz doll eben an diesen Helden des Lichts, dass der kommen wird und die Welt retten wird und deswegen will sie immer in diesen Wald reingehen, der aber gefährlich ist und mit Monstern und lässt sich dann aber nicht sagen und geht dann da eben rein und wird da dann ab da eben der Punkt, wo es dann gleich wird, wo das Monster angreift. Und das passiert während des Spiels relativ häufig. Also es gibt zum Beispiel dann so ein kleines, fast schon Liebesdreieck, würde ich sagen, mit Eifersucht von einem anderen Charakter, der später ins Team kommt. Und da gibt es dann Passagen, die man wirklich nur als Rena mit diesem Charakter erlebt, wo Claude nicht da ist, wo Claude wahrscheinlich andere Abenteuer erlebt.
Genau.
In dem anderen Playthrough, was ich total cool finde als Konzept auch.
Also ich habe mir das auch nochmal angeschaut, was es gibt, und vielleicht hast du auch einfach gar nicht Leute verpasst, denn du kannst gewisse Charaktere für deine Party nur in gewissen Stories rekrutieren. Also du kannst, es gibt Rena Story Exclusive Companions und es gibt Claude Exclusive Companions. Tatsächlich.
Ja.
Und was du gesagt hast, auch diese Differenz zwischen unseren beiden Spielzeiten, finde ich, was das so ausmacht. Du kannst das extrem streamlined durchspielen und ich habe schon das Gefühl, ich habe vieles gemacht, aber ich weiß, dass es auch noch vieles zu erkunden gibt. Und es ist schön, dass nach diesen 25 Stunden, ich hatte direkt, und das ist wirklich ungewöhnlich bei mir, direkt Lust, den anderen Storyteil nochmal zu spielen. Weil ich wusste, es gibt ein New Game Plus, wo du tatsächlich die Levels und alles mögliche andere und jetzt keine Story-Items, aber alles andere kannst du mit rübernehmen. und dann da auch nochmal anfangen. Und dieses Levels und all sowas ist super wichtig, weil neben dem klassischen Leveln von Kampffähigkeiten kannst du auch deine Fertigkeiten leveln, die du brauchst, um zum Beispiel Waffen zu schmieden. Du kannst Musikstücke schreiben, die du dann, die kannst du dann abspielen. Also irgendein Member aus deiner Gruppe kann dann anfangen, weiß ich nicht, das zu singen oder zu performen. Oh Gott, unsere Katze ist gerade auf den Tisch gesprungen und ist fast wieder runtergeschlittert und runtergefallen. Das kannst du dann als Buff nutzen quasi, wenn diese Musik läuft, hat das dann gewisse Effekte auf deine Fähigkeiten. Du kannst dein Angeln leveln. Ich gehe davon aus, Phil, du hast sehr viel Zeit in dem Angeln
verbracht. Ich habe sehr viel geangelt, ja. Ich habe alle Fische gefangen.
Und es ist wirklich, du kannst so, so viel machen. Du kannst es casual durchspielen. Also muss zugeben, weil ich es wirklich casualig machen wollte. Ich wollte die Geschichte erleben, ich wollte hier und da ein bisschen Spaß haben, aber ich wollte nicht daran rumkrampfen. Und habe es halt auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe gespielt, wo die Bosse dann schon am gewissen Punkt auch anspruchsvoll waren, aber es war nicht sehr, sehr schwierig und man ist glatt durchgekommen. Aber ich denke mal, dass Hardcore-Leute tatsächlich auf den höheren Schwierigkeitsgraden definitiv auch ihren Spaß haben werden, weil es echt nicht einfach ist.
Ja. Ich habe es auch normal gespielt und es gab echt sehr, sehr dolle Kämpfe.
Ja.
Also gerade zum Ende hin beim Game musste man doch auch ab und zu mal grinden und vor allem auch die ganzen Kniffe in den Kämpfen mitnehmen, damit man gewinnt und kann nicht einfach. Es gibt ja viele JRPGs, wo man wirklich einfach stur bis zum Ende des Spiels immer nur X drücken kann oder A oder wie auch immer zum Bestätigen. Und die Charaktere machen das schon mit Standardattacken, aber da gehört Star Ocean definitiv nicht dazu.
Die Kämpfe an sich, ich würde es als mehr Action-RPG beschreiben irgendwie. Mhm. Man kann schon pausieren und den einzelnen Charakteren Befehle geben, was wahrscheinlich auf den höheren Schwierigkeitsstufen wichtig, sehr, sehr wichtig wird, inklusive der Formationen und der Buffs, die das haben. Aber normalerweise läuft es so, man steuert den einen Charakter. Also man kann den auch wechseln, wenn der Hauptcharakter ist. Mit denen bewegt man sich über so eine kleine Kampfarena, hat eine Taste zum Angreifen und zwei Tasten für Spezialattacken. Und die kann man dann auch anderen da rein und alles Mögliche. Das ist wirklich, man kann echt wirklich, wirklich viel machen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Spaß damit haben werde. Ich war sehr, sehr skeptisch, muss ich zugeben. Und bin umso dankbarer, dass ich die Möglichkeit hatte, es über Anihabara jetzt spielen zu dürfen. Ein paar Sachen, die mir aber tatsächlich neben dem Ganzen auf den Keks gegangen sind, da bin ich jetzt interessiert, ob das bei dir genauso ist, Phil, zum einen die Musik, so, da muss man nochmal sagen, die Musik wurde auch noch überarbeitet und man kann sowohl zwischen der Originalvariante als auch der neuen Variante immer hin und her wechseln. Muss ich sagen, dass mir irgendwann die Kampfmelodie ein bisschen auf den Senkel gegangen ist. Ich bin dafür hoffentlich hängt mich dafür jetzt keiner auf. Mir ging ja selbst irgendwann auch bei Persona gewisse Kampfmelodien auf den Keks, bei Persona 5. Und dass die Eintönigkeit dann tatsächlich und in gewissen Sektionen kämpft man einfach sehr, sehr viel. Und irgendwann kannst du es nicht mehr hören. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Variationen gewünscht. Ich hätte mir ein bisschen mehr Variationen auch bei den Gegnermodellen gewünscht. Also ich habe das Gefühl, so viele waren es dann nicht. Irgendwann hatte ich das Gefühl, ich kämpfe mehr oder minder immer gegen die gleichen. Das ist dann, manchmal gab es das eine Modell dann in grün oder in blau oder so, aber da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Variation gewünscht. Und tatsächlich im Kampf an sich, da gibt es dann, wenn man natürlich hoch genug gelevelt hat, sehr, sehr starke Attacken, vor allem bei der Magie, wo das dann, also die sind dann sehr schön anzuschauen, dann werden die gewirkt, dann gibt es eine extra Zwischensequenz. Und während das die ersten, sagen wir mal, 50 Male ganz nett anzuschauen ist, ist es dann die restlichen 250 Male auch irgendwann nervig. Man kann sie skippen. Da hätte ich mir aber tatsächlich auch gewünscht, dass es so eine Option gibt, dass man mehr oder minder diese Zwischensequenz einfach ausstellen kann. Ich weiß nicht, wie es dir da ergangen ist, Phil, aber irgendwann konnte ich Star Explosion oder wie auch immer das ist, wirklich nicht mehr sehen. Und dann jedes Mal Starttaste zu drücken, war auch irgendwann nervig. Aber das sind sehr kleine Mankos, finde ich, tatsächlich aus meiner Perspektive.
Ja. Also kann ich auf jeden Fall so voll unterstützen. Gerade bei der Musik muss man dazu sagen, dass die neu rearrangen von derselben Person nochmal gemacht wurden. Mhm. Wie damals, was ich ganz cool finde, dass es eben halt nicht versucht wird, wir machen das irgendwie nach und irgendwer setzt sich da am PC und dudelt da noch ein paar mehr Effekte rüber. Mhm. Das fand ich sehr schön, aber klar, also es ist auch, glaube ich, generell ein Problem von so RPGs, vor allem JRPGs, die dann lang sind oder immer wieder was haben. Vieles geht da schnell auf den Keks. Also ich muss sagen, mir geht auch eine Final Fantasy Kampfmusik irgendwann auf den Keks. Mhm. So cool sie ist und so toll das ist mit Streichern und sonst was. Aber es, also die Kunst besteht ja fast darin, dass man irgendwann einen Song macht, der nicht nervt und der die ganze Zeit hinterherlaufen kann. Und auch so eine Spiele wie Dragon Quest XI, was ein großartiges JRPG ist, ich krieg absolut Schmerzen, wenn ich diese Overworld-Musik von Dragon Quest XI höre. Mhm. Weil man die so lange, das Spiel ist so ewig und egal wo du bist, es kommt immer nur diese Musik im Loop. Mhm. Und deswegen kann ich das auch total verstehen, das ist bei Star Ocean auf jeden Fall ähnlich. Und es sind natürlich alte Songs, also eben der erste Teil auf der PlayStation. Aber bin ich total bei dir, genauso wie natürlich mit den Sequenzen für die Attacken. Auch wenn man skippen kann. Manchmal saß ich auch wirklich da und dachte mir, will ich jetzt die Attacke wirklich machen oder lasse ich die jetzt einfach draufkloppen und dann ist der Kampf vorbei?
Vor allem, wenn dann, weißt du, wenn der Kampf eigentlich schon mehr oder minder vorbei ist, du setzt zum letzten Schwerthieb an und dann kommt trotzdem wieder die Sequenz und denkst dir so, oh ja, okay.
Ja, oder irgendwie ein Gegner macht was und du bist immer so, oh nein, ich muss den schnell unterbrechen, bevor der durchgecastet hat. Weil ich sonst diese Sequenz.
Nicht, weil ich sterbe, sondern weil ich nicht nochmal Bock habe, Start zu drücken. Aber das sind natürlich kleine Probleme.
Ja, natürlich.
Es wurden viele Dinge gemacht. Die Musik ist nur eine der Sachen, der vielen Sachen, die neu gemacht wurden. Die Charakterillustration, also müsst ihr euch vorstellen, 3D-Hintergründe, Pixel-Charaktere und wenn Dialoge stattfinden, hat man manchmal dann, man kennt es aus vielen Spielen, so hochdetaillierte Charakterillustrationen. Und da kann man auch zwischen den Originalen und den Neueren wechseln. Und die Neueren sind so, so, so schön, dass ich mir noch viel, viel mehr davon gewünscht hätte. Weil vor allem ich weiß natürlich, ich bin halt gierig dann, ne? Weil auch so viele Dialoge, wo du halt wirklich eigentlich auch klassisch aus JRPGs denkst, also auch vor allem Dialoge mit Nebencharakteren und so, tatsächlich Voice-Over hatten, was auch wirklich sehr, sehr cool war. Ich habe den Großteil des Spiels, um auch nicht aus der Übung zu kommen mit dem Japanischen. Ich habe das Spiel zum Großteil auf Japanisch durchgespielt. Und es war einfach wirklich angenehm. Nicht von Textwellen überrollt zu werden, sondern sich einfach hinzusetzen. Wirklich schönes Voice-Over. Das Englische ist auch wirklich sehr, sehr gut. Es gibt leider kein Deutsches. Da hat jetzt ein Punkt für Naruto x Boruto. aber es gibt eine deutsche Sprachausgabe. Das war alles wirklich, wirklich cool. Und was auch cool war, denn, wie gesagt, ich habe es vom Steam Deck gespielt und ich hatte es im Discord mal geschrieben, Phil, mir ist es auf dem Steam Deck immer wieder in unregelmäßigen Abständen abgeschmiert. Oh. Und was, ich habe nicht rausgefunden, woran es liegt. Ich habe dann natürlich geguckt, haben andere Leute das Problem, konnte aber niemanden finden, der das Gleiche hatte wie ich. Vielleicht ist mein Steam Deck auch einfach kaputt und ich muss mir ein OLED-Steam Deck kaufen. Haha.
zum neuen Fernseher.
Statt einem Fernseher, ne? Ja. Aber ich konnte es nicht rausfinden. Ich habe es jetzt nochmal. Ich hab die Arena-Storyline jetzt schon mal gestartet auf dem PC, um es auch einfach nochmal zu testen. Hier ganz normal auf dem Windows-PC überhaupt keine Probleme gehabt. Und angeblich auf Linux-PCs soll es auch ohne Probleme laufen. Von daher, ja, also es war halt wirklich so, dass ich manchmal stürzte es nach 10 Minuten ab, manchmal nach 3 Stunden, manchmal gar nicht. Also von daher, wer weiß, was es ist, aber ist natürlich, Gaming auf dem Steam Deck hat immer so seine Probleme. Kann auch sein, dass bald einfach schon wieder eine neue Version von Proton kommt und dann läuft es wie eine 1. Weil ansonsten war es halt wirklich ein herrliches Spiel für Steam Deck, weil es lief mit 60 FPS, es lief butterweich, Ist es das perfekte Spiel wirklich eigentlich für unterwegs? Ich weiß gar nicht, hast du es auf der Switch gespielt?
Ich habe es auf der Switch und nur im Handheld zum Großteil gespielt.
Ja, auch. Läuft es da auch gut drauf?
Ja. Ja. Top. Nee. Also das lief auch wirklich butterweich, ohne Probleme. Ich hatte auch keinen Absturz oder irgendwas.
Ja, also es hat Autosaves, das wollte ich noch sagen, also an gewissen Punkten. Ne? Also es speichert nicht nach jedem Kampf, sondern schon eher nach Keypunkten, aber das hat mir häufig den Arsch gerettet. Und auf der anderen Seite. Das ist auch
eine Neuerung.
Ja, und es ist sehr großzügig in Speicherpunkten. Das Ganze natürlich auch sehr viel leichter macht, weil, wenn ich mich noch dran erinnere, dass ich manchmal habe die PlayStation zu Hause laufen lassen, wenn ich zur Schule gegangen bin, weil ich den Kampf nicht zu Ende gekriegt habe, bevor ich los musste oder schlafen gehen musste oder so, oder eingepennt bin, weil es dann 3:30 morgens war. Mhm. Und dann Muttern in das Zimmer kam, meinte, hoch, der Sohnemann hat vergessen, seine PlayStation auszumachen. Mhm. Und dann, hey, cool, 6 Stunden Story Progress für die Tonne. Mhm. Das habt ihr da nicht. Also von daher, ja. Lange Rede, kurzer Sinn.
Mich würde noch was interessieren.
Ja, klar.
Ich habe es zwar nie gespielt, aber schon viel davon gehört. Ihr kennt ja bestimmt Zelda, die Oracle-Spiele, möglicherweise.
Ja, und also ich habe sie nicht gespielt, aber ich weiß, wovon
du Oracle bist. Ages und Seasons.
Genau, und da ist es doch so, wenn man, ich glaube, beides gespielt hat, dann schaltet man noch irgendwas Besonderes frei. Jetzt die Frage, ob jetzt das dort, also ihr wisst es ja noch nicht, weil ihr ja beide noch nicht beide Teile gespielt habt, aber mich würde interessieren, wenn man beides durch hat, kriegt man dann da auch irgendwie etwas Neues oder, keine Ahnung, kriegt man vielleicht eine besondere Cutscene am Ende noch oder
weiß nicht. Jetzt, okay, da habe ich nochmal nachgeguckt. Das Spiel hat 99 unterschiedliche Enden.
Wow.
Ja. und die basieren da drauf, also wir haben ja schon, das vielleicht, sonst hätten wir es jetzt vielleicht vergessen, das ist ganz gut, also danke für die Frage auf jeden Fall. ist neben Angeln, die World Map erkunden, die wirklich sehr, sehr schön ist und viele, viele Sachen versteckt hält, Dungeons und sonst irgendwas, den Fertigkeiten ausbauen, gibt es auch so Personal Stories, also natürlich Sidequests, die damit verbunden sind. Die Charaktere, die werden durch viele Sachen miteinander beeinflusst und man lernt auch unterschiedliche Leute kennen auf unterschiedlichen Storywegen und das führt halt dazu, dass abhängig davon, was du gemacht hast oder nicht gemacht hast, was für Nebenstories, wie du sie gelöst hast, was du geantwortet hast zum Teil innerhalb dieser Dialoge. Und das wird auch sehr schön angezeigt, tatsächlich dir auf deiner Worldkarte. Also du kannst auch fast traveln, das gibt's auch. Ich weiß gar nicht, ob es das im Originalspiel gab.
Gab's tatsächlich.
Oh Gott, das wäre auch ein Krampf. Also danke nochmal, dass das.
Ich hab eine kleine Liste, die werde ich auch dann noch runterrattern mit wichtigen Neuerungen.
Dass tatsächlich, wenn du diese Fast Travel World Map aufmachst, die angezeigt wird, hey, wenn du jetzt in diese Stadt reist, da gibt's ein, ich weiß gar nicht, wie heißen sie, Personal Event. Ich glaube, PE oder so werden die abgekürzt. Mhm. Und hier gibt es ein spezielles Event, wenn du mit der, da gibt es jetzt nochmal eine Nebenquest. Und also es wird dir ganz offen und transparent angezeigt. Du kannst da schnell hinreisen, du kannst die machen. Und ich muss sagen, ich glaube, ich hatte bestimmt mit 85% der Nebenmission Spaß. Also da war kaum was bei, wo ich gesagt habe, okay, was ist das denn jetzt bitte für eine Zeitverschwendung?
Ich finde auch, wo die Story relativ standardmäßig ist, vor allem finde ich auch für die Zeit, wo es rauskam, also es ist schon eine sehr, ich will nicht 0815 JRPG-Story sagen, aber es ist schon, die Story ist sehr flach gehalten, aber ich finde, sie sticht super doll heraus, weil die Charaktere alle Spaß machen.
Ja.
So fast alle Charaktere haben so richtig coole eigene Motivationen und Punkte und durch diese persönlichen Events bröselt sich das noch viel mehr auf. Und man mag, also ich habe tatsächlich oftmals saß ich da und dachte so, oh, die Charaktere sind ja viel cooler als, weiß ich jetzt nicht, Claude als Hauptcharakter. So, wie ich sage, wie witzig war das jetzt?
Die sind schon sehr quirky zum Teil. Und man muss auch an der einen oder anderen Stelle natürlich, weil es ist ja kein Reimagining, es ist kein Retelling nach modernen Standards, so, ne? Und das an manchen Stellen merkt man es auch, in den Dungeons zum Beispiel, finde ich, merkt man es sehr, dass es ein älteres Spiel ist. Aber es ist halt einfach wirklich eine quirky, witzige Geschichte. Und vor allem für Leute unserer Altersklasse, die mit gewissen Anime-Sachen und so aufgewachsen sind, ist auch vieles daran einfach nostalgisch, finde ich. Ja, weil du halt wirklich so wirklich abgefahrene, quirky Charaktere hast, wie man sie eigentlich nur so aus Oldschool-Anime und sowas kennt, finde ich, für mich. Ne? Und dann ja. aber auch wirklich nicht den Zeiger nur irgendwie auf 4 gedreht, sondern schon bei gewissen Leuten auf 12. Ich meine, der eine Charakter hat, weil was schiefgelaufen ist, 2 Drachenköpfe auf seinem Rücken gewachsen, die ganze Zeit ihn begleiten und immer dazwischen reden und ihn nerven. Das fand ich auch super cute. Das ist irgendwie charming, weiß ich nicht.
Ja, es ist auch, ich finde ganz geil, dass vieles gar nicht so direkt erzählt wird. Also es sind einfach Sachen dabei und du denkst so, ja, okay, das ist jetzt einfach so. Wie zum Beispiel ja auch, ich denke, dass es den Charakter auch in deinem Run gab, diese kleine Erfinder-Mädel.
Ja.
Was denn irgendwie, du hast dann halt alles ist auf diesem Planeten total mittelalterlich und der lebt dann in so einem schönen US-Reihenhaus, hat da lauter Roboter und sowas. Und da wird aber gar nicht groß drauf eingegangen. Da wird nur gesagt, ja, die werden so ein bisschen komisch beäugt, weil sie diese Sachen haben. Aber da wird das Spiel über nicht wirklich erklärt, warum sind diese Sachen da? So, ja. Warum haben die das? Aber das braucht es auch gar nicht so. Sondern dadurch hat das einfach so seine eigene kleine Geschichte, die irgendwann mal passiert ist. Und man lebt einfach damit so, ja, dann sitzen die da eben halt unter ihrem beheizten Tisch. Das ist so.
Witzig.
Und das mochte ich auch sehr.
Aber Phil, bevor wir jetzt noch einmal ein Schlussfazit ziehen, lies uns doch die Liste voll. Vielleicht sind da Sachen drauf, die ich noch gar nicht auf dem Kopf hatte. Also im Kopf, meine Güte.
Genau, also was auf jeden Fall ist, was du ja auch schon gesagt hast, die Autosaves und generell mehr Save, also die haben extra mehr Savepoints reingemacht. Wahrscheinlich zeitgemäß, das Spiel ist eben, wie gesagt, wenn man das auf höheren Schwierigkeitsgraden spielt, auch echt knackig. Und auch, es gibt Savepunkte, die einen komplett heilen. Die sind neu. Die okay. gab es früher nicht.
Ich dachte alle heilen nee. Komplett. Aber vielleicht ist es auch vom Schwierigkeitsgrad abhängig.
Das kann sein. Also also auf dem Normalschwierigkeitsgrad ist meist, dass du nur, wenn vor einem Bosskampf oder ähnliches ein Savepunkt war. Die sahen auch unterschiedlich aus, denn der eine hatte so ein grünes Kreuz noch drauf und der andere nicht.
Vielleicht habe ich mich
vielleicht auch einfach ist es auch einfach, dass das überall heilt. Oder du bist immer ungeheilt irgendwo reingerannt.
Das würde auch erklären, warum ich bei manchen Fights so gestruggelt habe.
Was auch neu ist, dass das Item-Menü unterteilt ist. Früher, also in den anderen Teilen, wurden tatsächlich alle Items einfach reingeklatscht und du musstest dich durch ewige Listen und es sind trotzdem noch ewige Listen. Also du findest arschviel Kram. Und ich war sehr viel der Zeit, bin ich immer durchs Menü und war so, oh, was habe ich denn da neu bekommen und was macht das? Das ist jetzt unterteilt in Kategorien. Also die meisten Änderungen sind eben sehr moderne, die man ja heutzutage in Spielen hat und die auch Square Enix in eigenen Spielen hat. Es gibt auch ein Beastarium, wo man eben nachschauen kann, die Gegner, die man besiegt hat. Was sind deren Schwächen und so ein bisschen Hintergrundlore. Das wurde neu eingefügt. Fast Travel, wie schon gesagt wurde. Aber vor allem auch im Kampf. Wenn man sich die Kämpfe, also wer das Neue gespielt hat oder Lust hat oder vielleicht mal ins Alte reinschauen möchte, kann sich da Videos anschauen. Es gab in den Originaltiteln kein Lock-on-Feature. Du konntest nicht sagen, mein Charakter soll jetzt diesen Gegner angreifen. Es gab keine Health-Bar für die Gegner, sondern man hat einfach draufgekloppt, bis sie gestorben sind. Und man kann das Spiel auch stoppen und Comments geben. Also so wie man es vielleicht aus Final Fantasy VII Remake kennt, wo man auch einfach mal kurz Stopp sagen kann, ich möchte jetzt den und den Zauber da und dahin wirken. Und auch die anderen Charaktere, weil, wie Johannes gesagt hat, man spielt ja nur einen und kann zwischen dem wechseln im Kampf, aber man kann trotzdem sagen, hey, ich möchte jetzt, dass der Charakter das und das macht. Und das gab's alles nicht. Das war einfach wirklich ein sehr simples, man haut drauf und hofft, dass alles klappt mit den automatischen Kämpfen der eigenen Leute. Und das finde ich spannend, also dass man sich auch gesagt hat, man macht das Spiel nicht einfach schön und bringt es nochmal genauso raus, sondern man gibt sich viel Mühe für das Remake, sowohl grafisch als auch eben bei der Synchronisation, wo man zwischen alten und neuen Stimmen wählen kann und die sogar auch mischen kann, wenn man sagt, ach, die japanische Stimme von Rena, die alte, gefällt mir viel besser, aber Claude klingt in der neuen besser, dann kann man das sogar so auswählen. Und wenn einen Stimmen nerven, kann man die auch stumm schalten.
Wow.
Was ich auch sehr cool finde.
Was mir noch einfällt, was mir sehr geholfen hat, wo du über die ganzen Items geredet hast. Ich sage immer Item, ich weiß, das ist peinlich.
Wir sind alt, wir dürfen
richtig,
das.
Richtig oldschool, ja.
Ja, ist tatsächlich, dass wenn du ein Item/Item aufhebst, dass gewisse Werte stärker sind als das, was du derzeit trägst, es dir immer anbietet, hey, willst du das anlegen?
Ja.
Ich weiß nicht, ob das so in der Originalversion so war, aber das fand ich super hilfreich, weil ich wie gesagt, meine Zeit auf dieser Erde ist begrenzt und bin dann meistens irgendwann nicht so zu faul und dann, ich gucke meistens erst nach, wenn ich nicht weiterkomme. So, ne? Also ich hänge dann irgendwie bei einem Boss fest oder so, sag so, wow. Aber sonst bin ich bei sowas immer ultra faul und habe mich umso mehr dann gefreut, dass es wirklich gesagt, hey, hier, du hast was aufgehoben nebenbei. Vor allem, weil es dann ja auch wirklich häufig gewisse Waffen oder Ausrüstungsgegenstände gibt, die mehrere Charaktere tragen können. So. Und dass dann sowas kommt wie, hey, ja, du hast das schon an drei Charakteren angelegt, aber nebenbei, die kann das auch tragen und du hast das jetzt nochmal gefunden oder nochmal gecraftet oder so, willst du das jetzt anlegen? Das fand ich wirklich super.
Auch, dass du ja auswählen kannst, nee, ich möchte es nicht anlegen, und dann gibt er dir gleich den nächsten Charakter, der es auch tragen kann, für den es auch besser wäre.
Genau.
Da kann man dann auch so ein bisschen taktisch natürlich schauen. Das stimmt. Also sie haben generell, wenn man das googelt, was eigentlich anders ist an der Version, diese Liste ist ohne Scheiß ellenlang. Also das ist wirklich, da sind 50 bis 60, 70 Punkte, was eigentlich alles anders ist im Gegensatz zum Original oder zum PSP-Teil. Da wurde nochmal, also in meinen Augen wurde da einfach nochmal ein neues Spiel gemacht, nur eben mit der Story von damals und den Charakteren und der Idee. Aber insgesamt ist es einfach ein Wahnsinn. Und ich finde es auch schön, dass man in so einer Zeit ist, wo noch in so alte Spiele so viel Liebe gesteckt wird, dass die so rauskommen und es nicht nur gesagt wird, ach guck mal, wir hatten doch vor 25 Jahren den Titel, bringen wir den einfach nochmal genauso raus, wird schon jemand kaufen. Hallo Konami, ich meine euch. das finde ich geil. Und das Square Enix macht das wirklich seit Jahren richtig gut.
Ja. Stimmt. Also, ich muss sagen, ich war wirklich, mich hat's umgehauen. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Und wird jeder Person, die ein bisschen was mit sowas anfangen kann, auf jeden Fall nahelegen. Weil es ist einsteigerfreundlich. Es hat auch komplexe Mechaniken, aber ich habe mich nie wirklich wie in einem Tutorial gefühlt. Was auch cool ist, finde ich. Also wenn ihr jetzt über Weihnachten schön eingekuschelt irgendwie mit der Switch oder einem Steam Deck, wenn ihr mit den Abstürzen leben könnt, oder wenn ihr keine habt, schreibt uns, wie, warum. Ich bin froh, es noch gespielt zu haben. Mir fällt das andere Spiel ein, Diofield Chronicle. Damit hatte ich auch sehr viel Spaß. Jetzt habe ich es.
Oh ja.
Das war auch sehr, sehr
schön. Ich habe auch sehr lange überlegt und dachte mir, dass du das meinst, aber ich kam auch nicht auf den Titel. Ja,
nee, also ich finde tatsächlich, ich hatte dieses Jahr bei Square Enix fast mehr Spaß mit diesen kleineren Titeln als den ganz, ganz großen.
Und würde ich tatsächlich so unterschreiben.
Bitte, bitte macht mehr. Ich meine, von Square, wie hieß nochmal dieses Horrorspiel, das auch so cool war? Hatten wir. Wir sind so schlecht. Wir werden alt.
Es ist krass, ne? Wie man sich diese Sachen. Paranormal Sight.
Paranormal Sight, auch super. Mehr davon. Mehr davon. Top. Danke, Square Enix.
Super. Ihr habt mich ein bisschen heiß gemacht auf das Game. Wenn ich jetzt bei meinem Urlaub ein bisschen Zeit finde, ich glaube, ich schaue mal ein bisschen rein.
Mach das mal, mach das mal, sehr, sehr gern. Also du wirst, glaube ich, nicht enttäuscht sein.
Okay, cool.
Wow, jetzt hatten wir zwei Spiele und haben trotzdem die Stunde geschafft.
Ja, sehr gut, das ist, man kann wohl nicht unter einer Stunde.
Nee.
So muss es sein, aber es ist ja schön, es gab ja auch viel zu besprechen. Und freut mich, dass wir es noch geschafft haben. Das heißt, die nächste Aufnahme, die Zuschauerinnen werden es im nächsten Jahr hören. Diese Folge auch erst, wahrscheinlich. Aber wir haben uns jetzt noch in diesem Jahr gehört und werden uns dann ziemlich sicher im Januar spätestens zur nächsten Aufnahme
in irgendeiner Konstellation wiederfinden.
Genau. Und dadurch wünsche ich euch noch entspannte Tage im Rest des Jahres und freue mich jetzt schon, wenn wir uns wieder hören.
Ja, ich mich auch.
Ich mich ebenso.
Danke.
Dankeschön.
Danke. Danke, dass ihr mir geholfen habt, meine sinnlosen Tiraden zusammenzuführen.
Danke dafür für
schöne Feiertage.
Ja, auch danke von mir für diese schöne, entspannte, jetzt noch am Ende des Jahres Podcast-Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder.
Ja, ich hatte auch viel Spaß und verabschiede mich von euch allen. Ja,
tschüss. Gut. Ciao, ciao.